Seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach. Alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter, lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wider Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett. Und die Ägypter flohen ihm entgegen, so stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Ägypter Hand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Das heißt mal in der Offenbarung, dass man in der Ewigkeit das Lied Moses singt. Es gibt zwei Lieder Moses, können wir gut vorstellen, dass wir das singen. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie die Steine. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt. Denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. Durch deinen Schnauben türmten die Wasser sich auf. Die Fluten standen wie ein Wall. Die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Der Feind gedachte, ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ausziehen und meine Hand soll sie verderben. Da ließest du deinen Wind blasen und das Meer bedeckte sie. Und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Als du deine rechte Hand ausrecktest, verschlang sie die Erde. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit ein Volk, das du erlöst hast, und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Als das die Völker hörten, erbebten sie. Angst kam die Philister an. Da erschraken die Fürsten Edoms. Zittern kamen die gewaltigen Moabs an. Alle Bewohner Kanaans wurden feig. Es fiel auf sie Erschrecken und Furcht. Vor deinem mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine, bis dein Volk, Herr, hindurchzog, bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast. Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berg deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Denn der Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen und Männern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Ich will Sie heute Abend gar nicht langweilen mit den Fragen, wie das alles mit der historischen Forschung zusammenhängt. Ich habe zu Hause eine Fotokopie in einem meiner Kommentare zum zweiten Mose mir hineingelegt, ein hochinteressanter Reader's Digest-Artikel, der das alles sehr anschaulich zeigt, in welcher Zeit das alles war und wie das auch mit der ägyptischen Geschichte zusammenstimmen kann. Das ist natürlich die Frage, ist da das wirklich so passiert? Wenn das so nicht passiert ist, ist das ja gar kein Wunder. Was ist denn los? Für Israel war es das Erlebnis. Übrigens, für Israel bis heute. Und es ist nur überboten worden durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Für uns Christen. Ein Ereignis, das die ganze Denkart von uns Menschen auf den Kopf stellt. Und Sie werden immer wieder finden, wie bei den Propheten, an diese wunderbare Errettung damals am Schilfmeer angespielt wird. Und da ist wirklich einmal sichtbar geworden, wie Gott seine Gemeinde führt. Nochmal kurz die Zusammenhänge. Das erste war ausweglose Lage. Gott hat mit seiner Wolken- und Feuersäule das Volk diesen verrückten Umweg durch die Wüste geführt. Es war natürlich menschlichen Wahnsinn. Heute mit dem Bus fahren sie in ein paar Stunden über den Suezkanal nach Beersheba oder nach Tel Aviv. Warum nicht den direkten Weg an der Küste? Ja, weil da die Philister waren. Das war ja auch aussichtslos. Sie waren in einer völligen Verlorenheit. Der Pharao rennt ihnen nach mit seinen besten Soldaten. Und es war menschlich gesehen nichts mehr möglich. Sie waren in diesem Wadi. Rechts und links konnten sie nicht raus. Pi Hariot, vor ihnen das Meer. Hinter ihnen waren die Ägypter. Und da erlebten sie, dass Gott in ausweglosen Lagen seine Gemeinde rettet. Und das ist jetzt eine Frage, ist das wahr oder ist das bloß ein Traum? Wissen Sie, wenn man sich sowas einredet, hat es ja gar keinen Sinn. Ist das wirklich wahr? Und das ist wahr. Aber nur, wo die Gemeinde ihr ganzes Vertrauen auf den lebendigen Gott setzt. Und das war ja bei den Propheten der Streit. Ihr rechnet nicht mit dem lebendigen Gott. Als Jerusalem belagert war, wenn ihr natürlich auf eure Macht vertraut, wenn ihr bloß nach den Russen Ägypten schielt, wenn ihr bloß probiert, mit irgendwelchen gottlosen Staaten einen Pakt zu machen, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das war ja gerade die Botschaft des Jesaja. Ihr müsst bloß Gott vertrauen wie damals, dann werdet ihr durchkommen. Ihr müsst dem Herrn gehorsam sein. Und das ist der Weg gewesen. Der Herr wird sein Volk wunderbar erretten. Und jetzt für uns wichtig zu merken, Gott ist immer größer als die Situation, die mich bedrängt. Egal was es ist. Gott ist immer größer. Und am schönsten hat es dann die Miriam besungen. Deshalb habe ich das zusammengenommen. Ich will singen, ich will singen. Also ich bin aufgewachsen, ich weiß, wie das, also immer in meiner Jugend, so war in der Johannesgemeinde, wenn ein Pfarrer das Wort ergriff, hat er immer wo so einen Schlenker drin gehabt, dass er gegen die Ich-Lieder protestiert hat. Das war damals die Zeit, als das neue Gesangbuch kam, wir sollen nicht dauernd unser Ich so hervorkehren und Gott im Ich-Stil loben, also gerade ich will dich lieben, meine Stärke, warum ich, wir sollen von der Gemeinde reden. Das ist natürlich Unsinn. Ich kann nur erleben, wie Gott in meinem Leben der Herr ist. Und das ist ein persönliches Bekenntnis und das biblisch. Ich will dem Herrn singen, so sagt die Miriam. Ich will das so sagen und jetzt ist wunderbar, wenn Sie es in Ihrem Leben auch so machen und sagen, ich will singen. Auch wenn in meinem Leben noch so viele Dinge dunkel und schwierig sind. Ich will singen, ich will heute Ihnen das Lied singen, ich will ihn preisen. Jetzt ist ja heute wieder so eine Welle mit den Lobpreisliedern, das ist schön. Was wir müssen aufpassen, dass die Lieder uns auch nicht manchmal so ganz verballhornt sind oder auch im Text zu schwach sind. Ich freue mich auch, vor 25 Jahren haben das gesungen, er teilte die Flut und durchs Rote Meer. Herrlich! Aber ich bin auch immer wieder froh, dass unsere ganzen Lieder eine große Weite der Anbetung und der Freude an der Macht Gottes haben. Ganz egal, welcher Stil, wir dürfen alles singen, was den Herrn groß macht und was ihn preist. Und ich will, das Singen, und jetzt kommt wieder, er ist meine Stärke, im Vers 2, Kapitel 15, mein Lobgesang und ist mein Heil, mein Gott, ich will ihn preisen, er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben, ich will das jetzt so sagen, mein Leben ruht in seiner Hand und ich bin durch ihn geborgen und getragen und habe die ganze Freude. Das ist ein persönliches Bekenntnis und das muss erklingen und das muss laut werden, was denn sonst? Das interessiert uns doch gar nicht, wenn andere das anders wollen und anders machen. Ich kann es für mich nur sagen und darum gehen wir fröhlich unseren Weg. Und die Miriam steht da mitten in der Wüste und haut auf ihre Pauken rein. Und die anderen verstehen nicht, was das ist. Und die nächsten Probleme kommen doch. Aber wir gehen singend und lobend durch die Schwierigkeiten dieser Welt. Und das ist ein herrliches Bild, wie wir es mit unserem Leben machen sollen. Jetzt wollte ich zuerst drüber sprechen noch über das Wunderbare an den Wundern. Was ist das Wunderbare an den Wundern? Nicht, dass Sie kennen mich und Sie wissen das, dass ich nicht die Wunder irgendwo auch gering achte. Im Gegenteil. Wir haben ja wieder so viel erlebt, auch mit unseren neuen Büroräumen, auch wie das Ganze möglich wurde und wie sich auch manches gelöst hat. Wir sind täglich beschämt, wie sichtbar Gott unsere Bitten erhört. Wie wir auch in den ganzen Schwierigkeiten unserer Dienste, in dem internationalen Zahlungsverkehr und in der Sorge um Menschen, in den Krankheitsnöten, die uns dort auch belasten, Gottes Hilfe und Wunder erleben. Wir haben das erlebt in vielen Problemen, wenn wir als Wohnungen gesucht haben und einfach gebetet haben, wenn wir nicht mehr weiter wussten, wenn Spannungen waren. Gottes Wunder sind ganz groß. Bloß bei den Wundern ist immer ein Problem. Kaum ist das Wunder passiert, werden wir deshalb undankbar, weil wir sagen, ja, aber was wird morgen? Und dann steht die nächste Sorge ja schon wieder vor uns, denn die nächste Krankheit kommt bestimmt. Und jetzt hat Gott zwar hier durchgeholfen, wird das bei der nächsten auch wieder tun. Das ist immer wieder wichtig zu sehen, die Wunder, die wir erleben, die können uns auch sehr undankbar machen, weil wir sie gar nicht verstehen. In der Bibel werden sie immer als Zeichen gedeutet. Sie sind Zeichen. Sie deuten nämlich darauf hin, dass hinter diesen Wundern der lebendige Gott steht. Und um diese Erkenntnis geht's mir. Dass ich merke, Gott kann mit Wundern reden, aber er kann die Wunder mir auch versagen, weil ich weiß, er ist doch da. Er mit seiner Macht. Und zwar so nah. Auch wenn ich ihn nicht sehe, auch wenn ich ihn nicht spüre, auch wenn ich ihn nicht fühle, er ist da. Ungeheuer nah. Direkt in meiner unmittelbaren Nähe. Und das müssen Sie Menschen sagen, die traurig und verzweifelt sind. Ich wundere mich immer wieder, wie die Gottlosen unseren Tagen unerschrocken davon reden, von ihrem Toi, Toi, Toi und vom Schornsteinfeger. Und ich drücke den Daumen, im Fernsehen hört man es fortwährend, drücken sie sich der Daumen halb kaputt. Alles, was da so ist. Und das sollte man sagen, und ich komme bloß, um zu sagen, dass Gott bei Ihnen ist und Jesus sieht, was Sie bewegt. Und jetzt wollen wir miteinander beten und auf einmal ist das andere weg. Das können Sie nicht bei den Spötter tun, die von ihrem Aberglauben reden, aber bei den angefochtenen Menschen. Das ist doch, wenn man am Grab steht, immer wieder das Problem. Ich glaube wirklich auch, als Betroffener ist es den Leuten oft gar nicht so wichtig, was wir an Blumen oder so geben. Aber ich glaube, dass viele auf dieses warten, dass man es ihnen zuspricht und sagt, sie sind jetzt nicht allein. Ich habe es Ihnen am letzten Dienstag erzählt von dieser Trauerfeier von Oklahoma in USA, wo das so wunderbar durch die verschiedenen Redner ausgedrückt wurde. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das sagt Ihnen jetzt Gott, der ist da. Und die Wunderzeichen können nur das manchmal aufblitzen lassen, dass man sagt, das habe ich gar nicht geahnt, dass in meiner ausweglosen Lage Gott plötzlich noch so eine Wendung möglich machen kann. Das größte Wunder ist nicht die Totenauferweckung, die wir vielleicht uns wünschen, sondern ist die Liebe Gottes zu uns. Und dass er sich so fest für uns festgelegt hat, dass er uns nicht loslassen kann. Und dass er für uns sein Leben gelassen hat, das allergrößte Wunder. Und das macht die anderen Wunder möglich. Und da wissen wir, dass die Naturgesetze, die jetzt den meisten denkenden Menschen so ein Problem sind, ja, kann Gott auch die Naturgesetze außer Kraft setzen? Warum sind denn die Naturgesetze so fest? Die sind gar nicht so fest, wie die Leute meinen. Das werden wir erleben, wenn die Welt untergeht. Auf einmal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren und der ganze Kosmos fällt auseinander. Und die ganze Welt hat ihre Festigkeit nur so, dass man sagen kann, der nächste Morgen kommt bestimmt, der nächste Winter kommt bestimmt, weil es Gott so verfügt hat durch sein schaffendes Wort. Es soll nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Das ist die Naturgesetze sind vom Wort Gottes so befohlen und darum sind sie so fest. Aber es ist Gott auch ein kleines für seine Leute, das zu ändern. Wenn er will, da möchten wir gar nicht drüber streiten. Ich möchte jetzt gar nicht demonstrieren, aber wir erleben sogar bei den gottlosen Aberglauben, dass der Teufel alles mit Verrückten und Möglichen machen kann. Wir wissen, unser Gott kann auch wunderbare Dinge tun. Auch Dinge, wo die Ärzte nicht verstehen. Und da dürfen wir viel auch beten um seine Wunder, aber wir wissen auch, gerade wenn man das so sieht, wie so in Oklahoma, wenn so und so viele Eltern um ihre Kinder weinen, dass es eben oft schwer ist, wenn man was auf die Wunder pocht. Und darum ist es so wichtig, dass man weiß, wo die Wunder hinweisen. Und sie haben in ihrem Leben, weine ich alle, überwältigen die Wunder Gottes schon erfahren. Da können sie Geschichten erzählen. Ich habe immer bei den Konfirmandenelternabend dann gesagt, erzählen Sie das Ihren Konfirmanden. Da wird es plötzlich ganz still in der Runde. Da ist so viel oft schon geschehen, wenn die Mütter sagen, die Geburt war schon so schwierig, wir hatten so Sorge um das Kind und dann, und wie das alles, wenn man weiß, was Gott alles schon an uns gewandt hat. Und dann hat er alles so herrlich gemacht. Und er ist der Herr, das ist der Herrscher, der alles in seiner Hand hat. Er steht hinter den Naturgewalten, auch hinter den Meereswellen, er steht hinter den Blitzen, er steht hinter der Sonne, die scheint. Und wenn man einmal dieses Bild hat, dann ist man so geborgen in der Nähe Gottes. Psalm 139, nehme ich Flügel der Morgenröte, du wärst immer da. Ich bin von dir umgeben und behütet. Und gerade in den ausweglosen Situationen ist das so wichtig. Und das wollen wir singen und preisen, auch die Macht Gottes, dass Gott nichts unmöglich ist. Und darum wollen wir auch mutige Wege gehen. Wir haben heute Morgen bei unserer Andacht, die wir mit unseren Mitarbeitern bei unseren Werken halten, haben wir das gesungen, kommt her des Königs Aufgebot. Und da ist, ob auch der Feind mit großer List und so will stürzen, wir haben Mut und da gehen wir hinein und da wollen wir, er wird uns durch die Fluten tragen. Jetzt wollen wir ganz unerschrocken und fröhlich vorwärts gehen. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, wir sind an den Wundern mitbeteiligt. Also die Wunder sind nicht so, dass man immer wieder sagt, ja, aber das kann Gott auch tun, so ganz ohne uns. Hier war ja entscheidend, dass die Israeliten einmal den Weg gehen müssen. Und ich habe gedacht, ich wäre gar nicht gegangen. Ich habe gesagt, ich gehe doch nicht ins Wasser. Er hat sie ja gewiesen und gesagt, lauf zu. Und er hat sie in dieses Meer hineingetrieben. Und als Mose seine Hand ausreckte, auch von Mose war seine Glaubenstat. Hätten Sie das gemacht, wenn Gott sagt, recke deine Hände? Wie soll das gehen? Er wird mit hineingenommen, dass durch seine Hände das geschieht. Dieser Mose, der 40 Jahre in der Wüste vorher erlebt hat, wie klein er ist, der später an allem gezweifelt hat. Der Mose war doch ein Skeptiker, der gesagt hat, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehen soll? Und jetzt steht er am Roten Meer und soll die Hand ausstrecken. Gott sagt, und ich hab's dich geheißen. Wenn Gott uns befiehlt, dann können wir feste Schritte tun. Und wir sind mitbeteiligt an den Wundern. Ich möchte Ihnen Mut machen, einfach jetzt auch im Gehorsam gegen Gottes Gebot kühne Schritte zu gehen und sagen, ich kann was erleben mit meinem Gott. Und mein Gott will mit mir in diese ganze ausweglose Lage hinein und er will da etwas wirken. Nachher in diesem Kapitel 15 kommt das Vers 12, als du deine rechte Hand ausrecktest, verschlang sie die Erde. Wenn Gott sich zu unseren Taten bekennt, zu unserem Gehorsam, dann kann Gott so viel wirken. Er kann das machen. Vers 6 und 7. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt. Denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stuppen. Mir war das früher immer so eindrücklich, wenn wir auf die Königstraße gegangen sind, eine Straßenversammlung gemacht. Ich habe so furchtbar Angst gehabt und meine Frau weiß, da war ich ganz grätig den ganzen Mittag. Und man ist nachher so überwältigt zurückgekommen, weil man gesagt hat, das haben wir gar nicht geahnt, wie stark die Gegenwart Gottes da war. Die Leute waren unheimlich lieb und die waren offen und da waren gar keine Widerstände und kaum Störungen. Und wir hatten so Angst vor diesem fremden Platz. Und Gott hatte so deutlich bewiesen. Und dann war es immer so nett, wenn dann irgend so ein besoffener Störer kam und gesagt, wir haben dann still gebetet. Dann haben wir auf einmal gemerkt, er lief weiter und war weg. Ich sage nur an einem Punkt, wo sie es erleben. Sie erleben plötzlich, dass die Feinde und alle dunklen Mächte keinen Raum mehr haben. Wir haben es ja mal auf einer Freizeit so schrecklich erlebt, dass plötzlich, wie wir so beim Abendessen, auf der Freizeit ahnen wir nichts Böses, haben wir so über dämonische Mächte gesprochen und plötzlich fing eine Frau wie wild an, um sich zu schlagen und zu schreien und so weiter. Und dann sagt der Ehemann, das ist immer, das sind Dinge. Und wir haben sie dann in ein Zimmer gelegt und versucht, mit ihr zu reden. Und dann war da eine alte, liebe Christin aus Waldenbuch, die gesagt hat, jetzt müssen wir beten. Und die ganze Freizeit ist nach bis 12 gesessen. Haben gebetet, bis sich das Ganze gelöst hat, auch in einem Bekenntnis von Schuld und Abhängigkeit. Und das ist so wichtig, ich darf erleben, dass Gott der mächtige Herr ist, der alle Werke des Teufels zerstört. Mir war das damals schrecklich, ich habe da noch nie mit Besessenheit und Bindungen zu tun gehabt. Aber ganz einfach das Gebet, der Zuspruch von Jesus, wollen wir gar nichts machen. Jesus ist stärker als alle Mächte. Also mein Kolosserbrief, er hat die Mächte Schau getragen, wie an der Demonstration, als wie eine kriegsgefangene Beute rumgeführt. Und darum ist mir so wichtig, das, was gegenwärtig auch in vielen bibeltreuen Kreisen herumläuft, ist etwas, was mir sehr große Sorge macht, eine Dämonenlehre, die nicht in der Bibel steht. Da wird von Territorialgeistern gesprochen. Jetzt hat mir einer gesagt, das sind oft auch in Südamerika die am meisten verkauftesten Bücher über Satan und die Dämonen braucht man gar nicht reden, weil sie entmachtet sind vor Jesus. Und sie brauchen auch gar nichts anderes mehr, als dass ich den Namen Jesu anrufe. Und ich habe immer Menschen gebeten, die auch sagten, ich habe mich dem Satan verschrieben, ich kann nicht mehr beten. So, und jetzt sprechen sie mir einfach die Worte nach. Ich sage, das will ich nicht, dann sind sie rausgegangen. Gut, das ist ihre Entscheidung. Aber ich kann nur sagen, es ist einfach so, ich darf das sagen, dürfen Sie sagen, und jetzt sitzen wir hin und jetzt sagen Sie einfach, ich sage mich los von all diesen Mächten, ich möchte Jesus gehören. Und das ist der einzige Weg, so war es in der Apostelgeschichte, und wir wollen nicht glauben, dass es irgendwelche Mächte gibt, die eine besondere Kraft noch haben, so dass sie den Namen Jesu aufhalten können. Das gibt's nicht, weil Jesus stärker ist. Ich verstehe, dass Menschen sagen, ich will den Namen Jesu nicht anrufen. Aber wo ich den Namen Jesu anrufe, hat der Teufel ausgespielt. Und ich brauche nichts anderes dazu. Ah, was habe ich mit Christen so rumgestochen? Nein, das kann bloß der Seelsorger, dahinter in Karlsruhe sitzt einer in so einer komischen Gruppe, der kann das nicht wahr. Nur Jesus kann. Und ich darf nur den Namen Jesu anrufen, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Ist ja klar. Und da gibt es nichts anderes, es gibt auch keine menschlichen Namen unter dem Himmel, die uns da retten können. Und bloß, dass Sie, wenn Sie mit diesen Dingen zusammenkommen, eine klare Absage, klarer Glaube an Jesus, ist auch bei unserer Bekehrung auch so. Früher hat man sogar bei den Taufen noch gemacht, ich entsage aller Teufelsmacht. Das war den Vätern sehr wichtig. Und als das mal in einer aufklärerischen, liberalen Welle dann in der Kirche abgeschafft wurde, da sind ja viele ausgetreten deshalb aus der Kirche. Und haben gesagt, wenn jetzt nicht einmal das mehr ernst genommen wird, dass ich mich lossage von den Teufelsmächten, das ist der Sinn der Taufe. Aber damit ist es einfach gegeben. Es ist ganz wichtig, es gibt keine anderen Territorialgeister. Und da gibt es dann so jetzt ganze Sachen, da muss man dann rumziehen. Sie wissen ja, dass auch in Stuttgart eine charismatische Gemeinde da ums Rathaus gezogen ist, am Samstagmittag 7-mal und dann ihre Lieder angestimmt haben. Da haben sie gemeint, da können sie die Geister vom Rathaus bannen und haben sich gewundert, dass der gleiche Schlendrian nachher noch drin sitzt wie vorher. Also, da ist was anderes, das Glauben nötig. Im Glauben den Namen Jesu anrufen. Das ist das, was in der Gemeinde war. Und wer den anruft, das hat der Teufel seine Macht verloren. Aber das ist einfach wichtig. Der Herr behält den Sieg und der Herr hat die Macht. Wir sind mitbeteiligt an seinen Wundern. Durch uns und durch unseren Glauben geschehen die Wunder. Jetzt muss man immer gleich dazu sagen, aber nicht so, wie die manche meinen, dass man an die Wunder glauben muss und dann kommt es nach so einem Placebo-Effekt. Das redet man sich aber ein, Selbstsuggestion und so. Es geht hier um ganz machtvolle Dinge. Die Gemeinde, die glaubt, kann auch in ihrer Fürbitte ungemein bewirken. Die Fürbitte für Sodom, die Fürbitte für die Regierenden, die uns befohlen ist, die Fürbitte für den Frieden, die Fürbitte auch um die Ausbreitung des Reiches Gottes, da geschehen ungeheuer große Dinge. Und in der Mission ist immer nur durch die Fürbitte etwas geschehen. Der Herr hat den Sieg, aber will seine Gemeinde im Beten haben. Ganz wunderbar im Psalm 118, wenn Sie den mal aufschlagen, ist das beschrieben. Psalm 118, Vers 13 bis 18, Luthers Lieblingspsalm. Vers 13, man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und ist mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Das ist der Arm, der wirkt, der rechte Arm, mit dem macht man alles, sofern man mit Linkshänder ist. Nicht? Das ist natürlich ein bildlicher Ausdruck. Aber da will, der Gott ist so tätig und ich darf mich einfach freuen. Heute machen wir alle viel zu viel Probleme. Ich muss immer wieder ein paar böse Sätze loswerden. Ich habe heute gehört, dass die Kirchen nun auch noch ein Wort zum 8. Mai gesagt haben. Aber viel Neues war auch nicht drin als das, was man schon gehört hat. Was wir der Welt verkündigen müssen, ist die Rechte des Herrn siegt. Das wäre doch die Botschaft. Wir müssen wieder in die Welt hineinrufen. Gott hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat Jesus ins Amt gesetzt und wer den Namen Jesu anruft, wir haben der Welt das mitzuteilen. Die anderen Sätze kriegen die Leute auch so noch zusammen und die Zeitungen und die Rundfunk- und Fernsehanstalten. Wir müssen das Evangelium hinausrufen. Und ich fürchte, die meisten Menschen wissen das einfach nicht, dass wir sagen, wir glauben, nicht bloß wir glauben dran, sondern ihr werdet es erfahren, probiert es doch mit dem Herrn aus. Ich werde nicht sterben, sondern Leben des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Im Hebräerbrief ist nochmal festgehalten, durch den Glauben des Mose ist das große Wunder geschehen. Wir brauchen heute in unserer Zeit wieder Leute, die großen Mut haben. Ich sehne mich danach, wenn es uns einmal gelingen sollte, sind meine Wünsche und Hoffnungen, dass wir überall in Stuttgart wieder Hauskreise zum Leben rufen, Bibelhauskreise, dass wir Kindergruppen anfangen, Jugendkreise. Wenn ich also durch so Stadtteile fahre und dort überall die jungen Menschen sehe, also es ist schön, wie es bei uns ist, aber wir wollten noch das Feuer weitertragen, dass Menschen dort wieder anfangen und dem Herrn die Ehre, Gott will. Gott will in diesen Häusern, diesen Siedlungen, dort im Asemwald und im Neugereut und überall, der will doch was tun. Wenn ich die armen Kerle angucke, da blutet mir das Herz, die da Nazi-Parolen schreit. Die jungen Kerle wollen doch was, die wollen was erleben. Nicht wegen den Nazi-Parolen, sondern die suchen doch nach dem Wirklichen, was. Wo ist der Sieg? Dann sagen wir, da ist wo. Bei Gott, da darfst du dich dafür begeistern. Das ist echt. Und da erlebst du ihn. Doch nicht bei deiner verstaubten Ideologie. Oder wenn da die linken Autonomen da wieder die ganzen Barrikaden in Brand gesetzt haben gestern Abend. Die armen Kerle, die wollen was erleben. Weil sie merken, die ganze Welt ist da, da ist doch nichts dahinter. Und jetzt suchen sie und wir müssen noch ihnen das was geben. Und das ist da, wo wir sie hinführen zum lebendigen Gott. Und jetzt noch ein Wort zu dem Singen. Das ist schön. Und da singt die Miriam, wir haben einen Teil von diesem Lied schon jetzt behandelt. Das Lied, das singt wunderbar davon, wie der Herr seine Gemeinde durchführt. Der Herr baut seine Gemeinde, der Herr baut sein Reich. Heute hatten wir so eine schöne Losung aus Sacharja 9, dass der Herr sein Reich baut bis an die Enden der Welt. Und es braucht von mir gar nichts anderes, als diesen Glauben festzuhalten und dem Herrn zu dienen. Und das ist wunderbar, wenn diese Spuren da sind. Und da, wo Sie selbst in diesem Dienst tätig sind, für andere warten und beten und hoffen und es werden erleben, wie sich das erfüllt. Und die anderen probierten es auch und sind einfach dem Weg nachher. Und jetzt ist das in der Bibel so schön beschrieben, wie Blei sind sie unten versunken. Und das, was da über diese armen Ägypter losbrach, das ist der Urschlamm. Der war schon in der Schöpfungsgeschichte gekommen, diese Fluten, die die Welt umgeben. Da sind diese Todesmächte und die sind untergegangen in diesem Chaos. Chaosmächte heißen sie oft in der Schöpfungsgeschichte. Das biblische Bild, wo ich der wirkenden Hand Gottes entfliehe, falle ich in diese abgrundtiefen Verlassenheiten. Und das können wir gar nicht mehr beschreiben und sagen, so wie wir sagen, Menschen, die Gott verlassen und seine Rettung, die sind verloren, die sinken ab, die kommen um. Und das erlebt Mose und Miriam. Und dann sagen sie, aber die Gemeinde führt er wunderbar hindurch, durch alle schrecklichen Erlebnisse. Die Gemeinde wird wunderbar bewahrt. Und sie erlebt Gottes Macht und Größe in allen feindlichen Attacken, das, was uns so wichtig ist, wenn die Verfolgungszeit der Gemeinde anfängt, sie werden umso mehr Gott erfahren. Und in dieser ganzen Not wird die Gemeinde umso herrlicher die Hand Gottes entdecken. Vers 11, im Kapitel 15 kommt nochmal ein Lobpreis, wie wunderbar Gott ist. Und das ist das ganze Ziel Gottes, dass er seine Gemeinde, sein Volk herrlich darstellt. Er will sich eine Gemeinde zubereiten. Auch das sehe ich heute sehr kritisch, wie viele Kleingemeinden entstehen, wo man Angst hat, ob Leute nicht sich abschotten in irgendeine Konfession hinein. Sie wissen, wie ich da fast eine allergische Reaktion empfinde. Wir sind Gemeinde Gottes, egal in welcher Organisationsform wir uns befinden. Wir wollen offen sein für alle Kinder Gottes, für alle, die an Jesus glauben, für alle, die sein Wort bewahren. Denn Gott sammelt nur eine Gemeinde. Wir müssen aus technischen Gründen zwar gewisse Ordnungsdinge berücksichtigen, aber wir sollen sie ganz, ganz klein hängen. Und wenn Leute meinen, dass es Organisationsformen in dieser Welt geben, die schon der Vorwegnahme des Paradieses sind, dann irren sie. Alle Organisationsformen, ich habe am meisten Lob am Sonntag bekommen für den Satz, dass ich sage, da ist viel menschlicher Despotismus oder Papsttum dabei, in diesen menschlichen Formen, wo heute Menschen sich sammeln. Es waren gerade Leute, die bittere Erfahrungen da gemacht haben. Wir müssen ganz arg aufpassen, dass wir uns nicht einer Menschenherrschaft unterjochen lassen. Wir sind Gemeinde Gottes und wir wollen ganz arg gucken, dass wir nie von Menschenmeinungen abhängig werden. Aber wir wollen den Herrn erleben, der uns führt und der Herr will seine Gemeinde bauen. Und das macht er. Und das macht er zur Beschämung aller Organisationen, dass er manchmal kleine Kreise segnen kann und namenlose Kreise, weil der Herr immer wieder seine Ehre dreinsetzt. Ich baue meine Gemeinde, so war es schon damals bei Mose. Und da war aber gar nichts vom Ruhm drin für Mose, sondern der Herr hat's getan. Der Herr hat seine Gemeinde erweckt. Es ist wunderbar, wie man es auch in der Geschichte der Erweckung immer wieder sehen kann, wie Gott das gemacht hat. In Stuttgart ist die Kinderkirche der Sonntagsschule entstanden, ohne dass die Pfarrer was dazu getan hat. Die Kirche war ein Laienwerk. Die Jugendarbeit der CVA, dem war eine reine Laienarbeit. Und das Wort Laie ist natürlich dumm. Das sind ja geistliche Leute gewesen, auch wenn sie in einem Beruf standen, Kaufleute waren oder Lehrer oder sonst was. Aber da hat Gott sie einfach benutzt und hat seine Macht gezeigt. Und ich denke, er würde es heute wieder tun, wenn wir auf ihn bauen und mit ihm rechnen. Und alle Feinde, die dagegen kämpfen, haben nichts mehr, können nichts mehr ausrichten. Und das ist so machtvoll, dass alle Feinde den Mut verlieren. Das heißt, es fiel auf sie Erschrecken und Furcht im Vers 16. Sie erstarrten wie die Steine. Wir brauchen gar nichts fürchten in der Welt, auch keinen Feind, niemand. Wenn wir dem Herrn trauen, wird der Herr uns Sieg geben. Für uns ist noch größer als der Durchzug durchs Rote Meer die Auferstehung Jesu. Und für uns ist die Auferstehung Jesu der Punkt, dass wir sagen, seitdem Jesus aufweckt ist von den Toten, haben wir einen Glaubensmut, den niemand mehr brechen kann. Wir wollen kühn und mutig viel, viel wagen für unseren Herrn. Da haben wir die Macht Gottes erlebt, die Auferstehungskraft. Und die soll in unserem Leben wirken. Die soll Gott auch bei uns überquellen lassen. Ich bin am Ende. Gott hat sich in der Geschichte verherrlicht. Und wir dürfen immer wieder an solchen Stationen stehen bleiben und wissen, weil Gott einmal so herrlich gehandelt hat, so wie er in der Auferstehung Jesu mächtig gewirkt hat, brauche ich mich nicht bloß rückerinnern, sondern darf an der Osterfreude sagen, so wird der Herr sich an meinem sterblichen Leib, der mal vermodert im Grab, wunderbar erweisen. Gestern war ich in Königsfeld zu verschiedenen Diensten bei der Bibelschule Bergstraße und da war der Missionar Bieske aus Costa Rica und ich frage immer so, ja, wann hast du eigentlich zu Jesus gefunden? Er sagt, ich war ein Kind und ich habe noch gar nichts vom Glauben gewusst, aber ich hatte so eine Todesangst. Das hat mich richtig gelähmt, ich habe so Angst gehabt vor allem Sterben und irgendwo habe ich was gehört, dass Jesus auferstanden ist. Das war mir der erste Lichtblick in dieser Todesangst. Genau so ist es. Er sagt, es war mir, ich habe damals gebetet, Herr, ich will nicht sterben, ich will leben. Und ich kann das erst rückwirkend ordnen, sagt er, dass Gott dieses Gebet eines Kindes angenommen hat. Und so ist Ostern für uns dieser Triumph. Kein Teufel kann sie mehr packen, wo sie dem Herrn vertrauen. Es kann nichts mehr geschehen. Wir wissen auch die, in allen Diensten wissen wir uns in der Hand des Herrn. Auch wir haben das in Stuttgart in den vergangenen Jahren tolle Sachen erlebt. Da hat mal die Christa Mewes in der Stiftskirche gesprochen, wenn Sie sich noch erinnern. Und da sind die Homosexuellen gekommen, die so ganz mit Blech behangen waren. Und er war so voll, da konnten wir gar nichts machen. Und wir sind da bloß noch in den Gängen, haben wir uns so breitbeinig hingestellt, dass die nicht mehr durchkommen. Die wären nur auf die Kanzel rauf, nicht die runtergezogen. Da haben wir immer Angst gehabt, wie das noch geht. Und da konnten wir bloß noch beten und sagen, Herr, lass doch das jetzt nicht aus den Fugen geraten. Und trotzdem habe ich mich gefreut, dass die mal das Wort gehört haben. Und dass die Botschaft verkündigt wurde und dass ein Friede doch noch war. Man hat manchmal so Spannungssituationen, aber der Herr ist immer noch größer. Wir wollen nicht Angst haben vor den Situationen, sondern wir wollen mit dem Herrn rechnen und äußere Hilfe nützt uns gar nichts. Da kann man nicht mit Polizeigewalt oder was erreichen, sondern das Wort dringt durch und der Herr behält den Sieg in all diesen Situationen.